der Pro Wrestling Podcast.
Ja, und damit herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast und dem Review. Wir waren heute Abend zur besten Sendezeit bei uns in Europa in Saudi-Arabien bei Crown Jewel. Mein Name ist Markus Grunemann und bei mir, ich glaube zum ersten Mal in dieser Konstellation, das Dream Tag Team heute mit dem Alpha Kevin.
Jawohl. Wir beide haben es jetzt auch mal zusammen geschafft. Wir machen jetzt auch mal ein Review zusammen. Wir werden sehen, wie das wird. Normalerweise treibe ich ja gerne Olaf Bleich in den Wahnsinn. Aber lieber Markus, heute müssen wir das mal zusammen deichseln.
Ja, du hast ja schon wir haben ja kurz schon mal geplaudert im Vorgespräch und du hast ja gesagt, du freust dich immer sehr auf die Saudi-Shows und hast gemeint, weil ich ja dann meinte, so, also die ersten Saudi-Shows waren ja immer ziemliche Grütze, mittlerweile geht's. Und du hast bist ja schon eingestiegen und hast gesagt, also du hast es ja immer sehr umgekehrt gesehen.
Ja, definitiv. Ich will noch gar nicht so vorwegnehmen, was ich von diesem Pay-Per-View heute gehalten habe. Da kommen wir dann später zu. Aber nee, ich brauche den Trash in meinem Leben, ne? Ich bin auch ein großer Freund von Trash-TV und ich brauche einfach diese Undertaker gegen Goldberg-Matches oder diese D-Generation X gegen Brothers of Destruction oder Lesnar gegen, wie hieß der nochmal, auch schon komplett vergessen, den Typen, ne?
Velasquez war das, genau, Kane Velasquez, ja. Das war ja das Rematch von deren UFC-Fight damals und wir hatten natürlich noch an einen anderen Leckerbissen, kann mich erinnern, Tyson Fury gegen Braun Strowman hatten wir auch mal.
Oh ja, stimmt, also diese Attraktionen, ich stehe da drauf, ne? Ich mag das und ich weiß auch ganz genau, da bekommt mein Trash-Herz immer mal wieder was Gutes. Oder auch John Cena gegen Triple H hat man, glaube ich, auch mal, was ja auch ein Match ist, was heutzutage eine Attraktion einfach ist. Was jetzt kein schlechtes Match natürlich war, aber einfach dieses, okay, man bekommt da schon irgendwie was Besonderes, weil die Saudis viel Kohle auf den Tisch legen. Dieses Mal hat man halt überdimensionale Gürtel.
Genau, also der Kronprinz persönlich ist wohl zu seinem Haus- und Hofjuwelier gegangen und hat gesagt, mach mal alles, was dir an Bling einfällt, in den großen Wrestling-Gürtel rein. Den gibt's jetzt jedes Jahr. Wir werden ein bisschen drüber sprechen, natürlich, wenn wir zu den beiden Matches kommen, vor allem das Women's Match. Also da hast du ja dein Trash-Bedürfnis ist da gedeckt worden. Aber fangen wir mal von vorne an. Also es gab natürlich, ich weiß nicht, ob du sie geguckt hast, es gab ja eine zweistündige Pre-Show mit gefühlten 20 Interviews mit so ziemlich jeder Person, die irgendwie auf der Card war. Hast du da irgendwas davon gesehen oder bist du nur zur Main-Show eingestiegen?
Ich bin nur zur Main-Show eingestiegen. Also das vor allen Dingen 2 Stunden Pre-Show mit Hype-Videos, die ich später nochmal sehe und Interviews, die nichtssagend sind, das gönne ich mir dann auch nicht nochmal.
Also das Einzige, ich glaube, die wichtigen Interviews mit Gunther, mit Cody, die haben wir ja auch in der Show nochmal zumindest in Ausschnitten bekommen. Das Einzige, was wirklich ein bisschen einen Nachrichtenwert hatte, ist Kevin Owens hat da so eine Geschichte erzählt. Die haben den offenbar mit einem Buggy in die Wüste geschickt und haben gesagt, ja, viel Spaß, fahrt mal ein bisschen rum. Und dann haben die wohl tatsächlich einen Unfall gebaut und haben sich mit diesem Buggy ein paar Mal überschlagen. Und Kevin Owens hat das natürlich dann gleich in die Story eingebaut und gesagt, ja, wahrscheinlich hat hier Randy Orton den Fahrer irgendwie bestochen, damit er ihn hier in einen Unfall verwickelt. Aber ja, ist ihm offenbar gut gegangen oder gut genug, dass sie dann ein bisschen hier noch die Hütte abgerissen haben und ein bisschen das Mobiliar zerstört haben später im Match. Ja, aber der ist offenbar schon ein bisschen in der Wüste heute verunfallt, der gute Kevin Owens.
Ja, siehst du, das sind die Nachrichten, die habe ich dann natürlich nicht mitbekommen, ne?
Ja, aber weiß gar nicht, Kevin Owens, nein, der war vor deiner Zeit bei der WXW oder hast du eine Geschichte von Kevin Owens parat, irgendwie Auffahrunfall im Ruhrgebiet oder sowas?
Jein, also tatsächlich die 2013er Show Hasta la Victoria Siempre Tour Finale in Oberhausen war meine allererste Wrestling Show, die ich gesehen habe jemals. Und auch ein bisschen mit der Grund, also wenn du es genau nimmst, ist Kevin Owens dafür verantwortlich, dass ich Wrestler geworden bin, ohne dass er mein Lieblingswrestler ist oder ohne dass irgendwie, ja, ohne dass er was davon weiß. Einfach nur, weil ein guter Kollege damals von mir, den ich auch im Internet, mit dem ich immer zusammen Wrestling geguckt habe, der kam aus Thüringen und Oberhausen war halt näher bei mir und er war riesiger Kevin Steen-Fan und wollte es sehen. Und dann war es halt so, dass wir uns Karten gekauft haben, er danach bei mir pennt. Und blauäugig, wie ich damals war, dachte ich halt, ja krass, ich wollte sowieso immer mal Wrestling-Training machen. Weil ich ja immer früher, ne, dachte ich mir immer so, boah, ja, Wrestler werden und so. Und ich dachte halt, in der Halle, in der veranstaltet wird, wäre auch das Training so blauäugig, wie ich war. Und dachte mir, ja geil, wenn du eh einmal da bist, dann siehst du ja auch direkt, wo die Halle ist. Und dann habe ich mich zum Tryout angemeldet. Und ja, wie sagt man so schön, der Rest ist Geschichte. So, jetzt sitze ich hier.
Und das Westside Dojo war dann doch nicht ganz so wie die Turbinenhalle, oder damals?
Ein bisschen kleiner, ein bisschen schulsportiger, aber tatsächlich jetzt auch nicht so weit entfernt. Also vom Oberhausener Hauptbahnhof musstest du noch einen Bus nehmen für ein paar Stationen und dann warst du auch schon da. War auch direkt an der Haltestelle, also eigentlich super entspannt.
Ja, sehr schön. Ich würde sagen, dann steigen wir mal ein in die erste Show. Also Wrestling-Schule, WWE hat jetzt dieses WWE-ID-Programm auch angekündigt, dass ein paar Wrestling-Schulen sind da akkreditiert, wo sie jetzt ein bisschen auch sich die Trainees anschauen. Und da habe ich gesehen, da ist auch die Schule von Rikishi dabei. Und jetzt natürlich die Frage, also jetzt hatten wir hier im ersten Match, ich glaube, alle Samoaner, die es gerade irgendwie, oder Pacific Islanders, die wir gerade zusammenkratzen können bei der WWE. Können wir mal schauen, ob der Rikishi noch den einen oder anderen Trainee dann nachschießen kann in den nächsten Jahren. Aber wir hatten hier natürlich das erste Match, sozusagen der Bloodline Civil War. Auf der einen Seite Solo Sikoa, Jacob Fatu und Tama Tonga. Also das waren die drei. Tonga Loa war dann noch mit am Ring. Und natürlich, es ging hier gegen Roman Reigns und die wiedervereinigten Usos. Also Jimmy Uso auch mit Roman Reigns gemeinsam rausgekommen. Jay Uso dann einen eigenen Auftritt bekommen, hat auch sein bisheriges oder sein aktuelles Outfit an. Das heißt, so ganz waren sie noch nicht aus einem Guss. Und ja, es gab ja im Match auch die eine oder andere kleine oder dann auch größere Auseinandersetzung. Also die Maschine läuft noch nicht so ganz rund, würde ich mal sagen.
Ich meine, um ehrlich zu sein, ich fand's gut, dass er seinen eigenen Entrance hatte, weil er halt mittlerweile auch over as fuck ist. Plus natürlich, dass er jetzt irgendwie nicht, also er würde sich ja irgendwie jetzt auch komplett degradieren, wenn er da jetzt wieder so voll drin wäre und Tag Team Gear mit seinem Bruder tragen würde oder sowas. Dann ist schon ganz gut, dass Jey Uso so sein eigenes Ding da so ein bisschen macht, einfach weil der es geschafft hat. Und das hätte ich persönlich auch nie für möglich gehalten, aus einem Brüder-Tag-Team, was auch noch aus Zwillingen besteht, dass da einer als Singles-Star wirklich so ein Superstar werden kann. Aber das, ja, deswegen finde ich ganz gut, dass man das auch so weiterträgt.
Ja, und das wird ja jetzt auch immer wieder aufgegriffen. Und ich meine, seien wir uns ehrlich, ich glaube, vor 15 Jahren, als wir die Usos zum ersten Mal gesehen haben, da haben wir gesagt, okay, ist halt ein ident aussehendes Brüder-Tag-Team. Wer von denen da jetzt Jimmy und wer Jay ist, keine Ahnung. Da gab es ja im Internet schon so, ja, der eine, der hat die Gesichtsbemalung immer links und der andere immer rechts und daran kann man sie irgendwie unterscheiden. Aber ja, mittlerweile ist das ja auch Teil der Storyline sozusagen, dass er sich hier zum Single-Star gemausert hat und mittlerweile haben sie auch wirklich ihre, also auch nach außen getragenen eigenen Persönlichkeiten und Charaktere. Und ja, wir starten natürlich mit Jay und Tama Tonga, die mal ein paar Minuten beginnen und dann so der erste größere Moment im Match ist dann natürlich, wie das erste Mal auch hier Jimmy eingewechselt wird. Und dann gibt's natürlich ein paar der alten Uso-Spots. Ist natürlich fürs Publikum eine gute Sache gewesen. Und natürlich wollen die dann auch Roman Reigns sehen. Und Reigns, der in alter Manier natürlich, er ist der Chef und der Head of the Table und er schafft an, was passieren soll. Er will, dass Jay ihn einwechselt, aber Jay sagt, nein, mach ich nicht. Also du bist hier, du hast mir eigentlich nichts mehr zu befehlen. Ich wechsle stattdessen Jimmy ein. Und da gibt's natürlich dann schon mal die erste Diskussion eigentlich im Team.
Ja, auch auf jeden Fall super interessant einfach, dass sie das so einfach auch so ein bisschen schön gemolken haben. Ne? Ich meine, sag mal ehrlich, das war schon alles recht seichte Kost, was wir da bekommen haben, ne? Auch so die Tech-Moves der Usos zu Beginn. Sehr, sehr seichte Kost auf jeden Fall. Ich meine, gerade diesen, ich weiß gar nicht, wie man es nennt, wo sie sich beide die Hand geben und einen Elbow zusammen auf den Gegner machen, ist halt wirklich,
ja,
so
genau,
mit,
genau.
Ist, glaube ich, mit der standardmäßigste Tech-Move, den ich kenne. Mache ich auch ganz gerne. Der ist so herrlich stunning.
So,
ne?
Gleich nach dem Double Clothesline, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also der, sogar noch, ich würde sagen, der ist sogar noch einfacher, ne? Also beziehungsweise noch standardmäßiger, einfach weil, ja, ne, das ist halt nichts. So, du gibst halt die Anfänger dem anderen, machst ein Double Elbow, that's it, so. Na, aber ist ja, machen ich und Mikey auch immer. Also von daher, der geht immer. Nee, aber also das war halt, das war auf jeden Fall ganz schön, dass wir auch den Tribal Chief noch nicht so zu Beginn gesehen haben, sondern dass man sich den so ein bisschen aufgespart hat, ne?
Genau, es ging ja dann auch weiter. Also Tama Tonga ist ein bisschen in die Bredouille geraten, kann aber dann Jacob Fatu einwechseln. Und der räumt hier natürlich auf. Also da gibt es gleich mal so einen Pop-Up, Samoan Drop. Und dann wird Jay mal ein bisschen, ja, von allen aus der, sozusagen, aus der bösen Bloodline bearbeitet. Jimmy auch noch vom Apron runtergestoßen. Und dann aber irgendwann gibt's den Hot Tag zu Roman Reigns. Also der ist dann zum ersten Mal auch wirklich im Match. Und dann gibt's auch gleich mal das erste Face-Off hier mit Solo Sikoa. Und ja, im ersten Moment Schlagabtausch, da weicht noch keiner wirklich zurück, aber Reigns halt dann kann dann doch das Match oder die Offensive an sich reißen. Es gibt einen Clothesline, es gibt einen Uranage, einen Superman Punch, aber Solo Sikoa schafft's dann doch, den Spear zumindest abzuwenden. Also der wird blockiert und dann gibt's auch den Samoan Spike und dann ist es fast eigentlich schon vorbei. Also gerade Jimmy Uso, der hier den Safe macht.
Ja, der den Safe macht, ist, der den Safe machen sollte, wäre, glaube ich, eher da
genau.
Die richtige Wortwahl, denn der Gute war schon so einen guten Tacken zu spät. Und wenn ich es jetzt noch richtig in Erinnerung habe, ist Reigns auch nicht wirklich ausgekickt.
Ich finde es gut, dass dir das auch aufgefallen ist, aber ich habe es dann nicht mehr zurückgespult, aber ich dachte mir so, ah, das hat jetzt nicht so ganz ausgesehen, wie es aussehen sollte, aber das heißt, es ist nicht nur mir so aufgefallen, offenbar.
Ja, definitiv. Also ich glaube, der Ref hat es durchgehen lassen, als er hat eingegriffen, aber eigentlich, das Schlimme ist, an dem Punkt im Match, so, es war ja, also für mich wäre es halt ein Freecount gewesen und ich dachte mir, bis warum zählt Ref nicht durch? Und für mich hätte es das aber auch sein können. Ich dachte auch kurz, das war es jetzt einfach. Ich meine, Samoan Spike, fertig. Sikoa sieht stark aus, der für mich persönlich auch immer noch nicht so ganz auf das Level eines Leaders ist. Zumindest wenn man jemanden wie Roman Reigns halt vorher als Leader hatte, ist das natürlich vom Vergleich eher so, meh. Also er ist ein großartiger Enforcer, selbstverständlich. Und er hat auch immer super sich in diese Gruppierung reingebracht. So als Leader, da fehlt immer noch so dieses Quäntchen. Ja, und das kann man natürlich versuchen, dem zu geben, indem man ihm auch stark aussehen lässt, gegen eben so jemanden großen wie einen Roman Reigns. Was man dann ja auch, so viel nehme ich jetzt mal vorweg, trotzdem getan hat.
Stimmt, ja. Wobei, also ich finde es auch immer, wenn du jetzt einen Jacob Fatu daneben hast, der natürlich auch ein bisschen einen anderen Look, eine andere Ausstrahlung hat. Also das wäre für mich fast der bessere Leader, aber vielleicht gibt's ja dort dann nochmal den nächsten Machtkampf. Auf jeden Fall, Fatu ist ja auch der hier im Match jetzt mal wieder ordentlich die Oberhand für sein Team zurückholt, weil Reigns, der teilt hier natürlich weiterhin Superman-Punches aus, aber Fatu blockt den dann, gibt den Headbutt, es gibt auch diesen Step-Up-Moonsault, dann springt er gleich noch sozusagen sofort nachher raus auf Jey Uso mit dem Suicide-Dive und ja, Solo Sikoa schafft es dann hier tatsächlich, also der ist auch noch dann wieder im Ring mit Roman Reigns und dann gibt's hier, ich glaube, es waren zwei Samoan Spikes, und er pinnt hier tatsächlich dann Roman Reigns. Also sozusagen, ja, gewinnt das Match. Aber du hast natürlich immer so im Hinterkopf, also Jacob Fatu hat jetzt mal hier natürlich die solide Vorarbeit dafür geleistet auch.
Das auf jeden Fall. Die Sache ist, was ich auch so ein bisschen hatte, du hast so Jacob Fatu gesehen, der ja auch irgendwie, ja, sagen wir mal, wie es ist, natürlich recht spottige, coole Moves zeigt. Und der auch irgendwie einen sehr geilen Look hat, auch wenn ich oder Mella auch ein bisschen aufgefallen ist, dass er auch so ein bisschen aussieht wie der samoanische Bray Wyatt, so ein bisschen. Und Ich finde, als die Kamera, als ich die ganze Zeit als ich die ganze Zeit Jacob gesehen habe und es dann wieder zu Solo ging, fand ich Solo fast ein bisschen langweilig vom Look. Einfach so. Da sag ich mir so, ja, irgendwie Fatou's irgendwie cooler.
Ja, also das ist es eben auf jeden Fall. Ansonsten das Match. Also natürlich, wir haben hier die Spots gesehen, aber ich glaube, das Match war natürlich genau das, was es sein sollte. Also du hast jetzt zum einen hier mal im Match, ich glaube, der größte Teil kommt ja nach dem Match, aber sozusagen, um das Match nochmal kurz Revue passieren zu lassen. Also du hast hier natürlich die Momente, die Usos sind wieder da. Du hast natürlich hier Roman Reigns, der dann auch mit dem Hot Tag stark reinkommt. Du hattest dann den Face-Off mit Solo Sikoa. Du hattest die Interaktion mit Fatou und Roman Reigns. Das war jetzt alles nicht unglaublich spektakulär und das war jetzt auch nicht irgendwie das beste Match des Abends. Aber ich glaube, das hat genau in der Story das weitergebracht, was passieren soll, weil nach dem Match ging es ja noch weiter. Also die Bloodline sozusagen, die böse Bloodline hatte hier weiterhin Roman Reigns und auch Jimmy Uso vor allem attackiert, den Kommentatorentisch dann auch freigeräumt und es soll ja hier dann auch die Shield Powerbomb gegen Roman Reigns geben, also so die ultimative Schmach eigentlich für ihn. Jey Uso kommt dann wieder zurück, wird aber auch irgendwie verprügelt. Das Publikum, merkst du schon, die rufen hier natürlich nach Sami Zayn. Also klar, gerade im arabischen Raum ist der natürlich sowieso, ja, quasi so over wie sonst nur in Montreal wahrscheinlich. Und ja, dann soll es hier auch noch ein bisschen von aktuellen AEW-Geschehen vielleicht auch inspiriert, soll es hier sozusagen wird der Stuhl um den Nacken von Jey Uso gewickelt. Und es soll hier den Angriff geben und dann kommt halt Sami Zayn raus. Es gibt die Sami Uso Chance, es wird mal die Umarmung angetäuscht. Also bei Raw gab es ja zuletzt noch, oder was bei SmackDown, ich weiß es jetzt gar nicht, gab es ja noch den Dialog, ich glaube es war bei Raw, von Sami Zayn mit Solo Sikoa da am Auto. Das heißt, wo man jetzt nicht ganz wusste, wo gehört der hin. Jimmy Uso war ja nicht so begeistert davon, dass hier auch Jey Uso mit Sami Zayn wieder Kontakt hat. Und ja, dann wird hier die Umarmung angedeutet mit Solo Sikoa, aber es gibt einen Exploder, die Bloodline attackiert Sami Zayn, da kommen die Usos und Roman Reigns aber von draußen und ja, schöne Szene eigentlich dann, also Solo Sikoa steht alleine im Ring, in jeder Ringecke sozusagen ein Uso, ein Reigns oder ein Sami Zayn und ja, aber auch da noch kein Happy End, weil sowohl Sami Zayn als auch Roman Reigns haben so die Idee, jetzt aus der Ecke raus und auf den Solo Sikoa hin. Der duckt sich weg, die machen das beide gleichzeitig und springen sozusagen ineinander. Also es gibt hier Superman Punch und Helluva Kick. Ja, Solo Sikoa, der lachende Dritte, hier nicht getroffen, ist nochmal davongekommen, aber natürlich die Spannung in der Uso Bloodline geht weiter. Also Roman Reigns natürlich angepisst, Sami Zayn angepisst, Jimmy Uso angepisst. Weiß man nicht wirklich, wo es hingeht. Also wir wissen es natürlich schon. Das Ziel ist natürlich die Survivor Series Wargames. Und da wird es wohl hier 4 gegen 4 geben. Aber ich glaube mal, der Weg dahin, da wird es noch ein paar dramatische Soap-Opera-Momente geben, wo sich die ein bisschen lernen müssen, sich lieb zu haben.
Ja. Also, wie du gerade schon gesagt hast, wo es hingeht, wissen wir ja alle, ne? Das ist ja also, das ist schon recht. Also, ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, ich vermisse so ein bisschen die klassischen Survivor Series Tag Matches, ne?
Ja, also so die Elimination Style Matches haben natürlich auch was für sich gehabt, klar.
Definitiv. Also, ich finde, also von mir aus kann es beides geben. Ich brauche aber auch nicht jedes Jahr Wargames. Ich muss sagen, bei dem Bloodline Civil War brauche ich es, weil es für mich so das größtmögliche Match ist, womit man das Ganze machen kann. Abgesehen natürlich vom Singles Fight zwischen Sikoa und Reigns dann letztendlich. Aber zumindest um alle Mitglieder in diesen Gruppierungen gegeneinander antreten zu lassen, ist es selbstverständlich irgendwie das Wargames Match. Das heißt, dieses Jahr ist es ja sogar so, dass ich sagen würde, jo, macht sogar vollkommen Sinn. Nur halt prinzipiell, boah, es ist so ein geiles Match und ich freue mich auch jedes Jahr drauf, aber ich bräuchte es vielleicht auch nicht immer unbedingt zum selben Zeitpunkt. Das ist wieder dieses alte Problem von Hell in the Cell und so, als man die Pay-Per-Views hatte, die gimmick-spezifisch waren. dass man das Problem hat, dass man immer zu diesem Zeitpunkt das kreieren muss und gerade bei Hell in a Cell, du dann Hell in a Cell Matches hattest, wo du dir so denkst, ja, yo, das hätte jetzt auch normal sein können. Oder noch schlimmer, die Fehde ging danach sogar noch weiter und dann war das große Blow-Off-Match weniger wert als Hell in a Cell. Aber wie gesagt, Es passt ja dieses Jahr ziemlich gut rein. Ich bin immer trotzdem Freund davon, wenn man sich das ein bisschen offen hält und es vielleicht auch mal 2 Jahre dauert, bis ein Neues kommt.
Ja, vielleicht bekommen wir dann auch in Zukunft die Survivor Series zweitägig. Dann gibt's vielleicht an einem Abend Hell in a Cell die Käfiggeschichte und am anderen Tag kriegst du die Elimination Matches. Das wäre vielleicht eine Variante, ne?
Wäre ich ab für, auf jeden Fall. Solange es nicht 2 Tage Saudi-Arabien gibt, bin ich mit allem cool.
Auch das wird, glaube ich, kommen. Also gibt's ja jetzt in Wahrheit schon, weil Raw am Montag wird ja auch in Saudi-Arabien aufgezeichnet. Weiß ich übrigens noch gar nicht, ob das jetzt auch die letzten Shows aus England beziehungsweise Großbritannien und Deutschland, die gab's ja da noch live für uns zu sehen, also noch vor der US-Ausstrahlung. Habe jetzt noch nichts gesehen, ob das am Montag bei Raw auch so sein wird. Hm. Weil ansonsten haben wir den Amis ein bisschen was voraus. Dann gibt's wieder so um 18 Uhr zur schönen Zeit vielleicht Wrestling zu gucken. Aber schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Ja, nächstes Match, Women's Tag Team Titel Match. Jade Cargill und Bianca Belair gegen Chelsea Green und Piper Niven gegen Damage Control, also hier Kairi Sane und Io Sky und Metaphor, also Lash Legend und Chakara Jackson. Ja, wie wir es in Saudi-Arabien gewohnt sind, alle nicht mit ihren bekannten Outfits, sondern ja, hochgeschlossen verhüllt, aber natürlich spektakulär, auch mit ein bisschen Glitzer, mit ein bisschen Bling-Bling drauf, kommen jeweils sozusagen gemeinsam raus. Cargill und Belair natürlich kommen jeweils zur eigenen Musik raus. Da findet natürlich Corey Graves auch ein bisschen Worte dafür, die halt sagen, ja, und hier Jade Cargill interessiert sich mehr für Instagram als fürs Tag Team und sind auch die einzigen, die da getrennt rauskommen. Also da versucht man vielleicht schon so ein bisschen auch die Spannung aufzubauen, weil irgendwann wird es ja wohl auch dieses Match geben mit dem großen Breakup, aber so viel kann man vorwegnehmen. Also heute war es noch nicht so weit.
Boah, ich muss ja ganz ehrlich sagen, zu dem Match an sich, also ich weiß gar nicht, wie du das so siehst, ne? Das ist die Frauen-Tag-Team-Titel. Wir wissen alle, das ist jetzt nicht der wertvollste Titel, den WWE zu bieten hat, wo auch meistens nicht die besten Matches drum stattfinden. Mir hat dieses Match allerdings sehr viel Spaß eigentlich gemacht. Ich weiß auch gar nicht, woran es so liegt. Also ein großer Grund ist, glaube ich, Chelsea Green. Ich habe auch sehr gehofft, dass Chelsea den Titel holt. Also nur Chelsea, so die andere ist mir egal. Aber ich habe halt gehofft, dass Chelsea den Titel holt einfach. Und hatte dem Match eigentlich sehr viel Spaß bei diesem Match. Und es gab aber auch wieder so Punkte, wo das Chaos ausgebrochen ist und noch wieder lustige Sachen passiert sind. Aber was mir auch besonders aufgefallen ist, dass Bianca Belair und Io Sky eine großartige Chemie zusammen im Match hatten. Das war ja auch recht früh im Match.
Genau, ja. Nein, also die haben ja auch in der Vergangenheit schon gut zusammengearbeitet und sind natürlich auch, oder sind auch wahrscheinlich mit die Besten hier im Match, gemeinsam auch mit Kairi Sane, die halt auch entsprechend das so präsentieren können. Es ging natürlich so der große Spot, wo ja alle ein bisschen drauf gewartet haben, den wir dann auch bekommen haben, war natürlich hier Jade Cargill und Lash Legend, also die beiden großen athletischen Frauen. Da hast du auch noch mal gesehen, dass natürlich hier Lash Legend sogar noch eine Spur größer ist als Jade Cargill. Also das ist ja auch so ein bisschen, das ist auch immer so, wenn du von, ja, wie soll ich sagen, bei AEW war sie natürlich hier das Riesenmonster und alle anderen gefühlt den Kopf kleiner, jetzt mit Ausnahme vielleicht von der Chris Statlander. Und bei der WWE hast halt doch eher die größeren Damen, also gerade natürlich die sie sich jetzt aus dem College-Bereich holen, die halt wirklich einen sportlichen Hintergrund haben. Und Lash Legend, die war ja auch Basketballspielerin, also die hat natürlich die entsprechende Größe. Und auf das, ja, hat man natürlich hingearbeitet. Jade Cargill sich da dann im Zweikampf auch, ja, soweit es ging, durchgesetzt, aber Piper Niven, gleich mal die Spielverderberin, die hat dann gleich mal einen Crossbody vom obersten Seil auf beide gezogen und hat sozusagen hier auch dafür gesorgt, dass da die Konfrontation nicht weitergeht.
Boah, da hatte ich Angst, das sah gefährlich aus. Also, da, alles gut gegangen, aber da dachte ich mir so, boah, Junge, das sah schon so, alles gut gegangen, aber hätte irgendwie auch ein bisschen böse enden können, oder das kam nur mir in dem Moment so vor. Aber ich wollte noch mal ganz, ganz kurz noch einhaken, was du gerade gesagt hast mit, ne? Sie kommt aus einem anderen Bereich, also AW kam rüber und wirkt auf einmal nicht mehr so riesig, zumindest im Vergleich zu eventuell anderen Frauen in der Division. Selbes Gefühl hatte ich vor Jahren bei der Survivor Series mal, als Walter noch NXT UK Champion war. Das war dieses Ding, glaube ich, Raw vs. SmackDown vs. NXT. Da stand auf einmal der damalige noch Walter im Ring mit Größen wie Drew McIntyre. An den erinnere ich mich noch. Ich weiß gar nicht mehr, wer noch drin war. Auf jeden Fall Walter, der für mich auch, wenn er mir gegenüber steht, ne, jetzt bin ich ja nicht sonderlich groß, ne, mit 1,75. Ist er über 1,90 halt für mich trotzdem ein Riese und auf einmal sah er gar nicht mehr groß aus. Einfach weil die anderen ihnen in Größe und teilweise natürlich auch Breite so überlegen waren. Das ist der Wahnsinn, wie man das dann, ne, wie man dann, wenn der Fisch seinen Pool verlässt und du ihn dann in einen anderen Pool reinbringst, wo auch große Fische sind, wie klein der auf einmal
das
wird.
Das war damals ja auch noch der Walter, der noch nicht so austrainiert war, wie er das heute ist. Also da hast du es natürlich auch noch mal ein bisschen von der, ja, von der Optik her hat er dann natürlich auch ein bisschen anders ausgesehen in dem Match. Aber ja, ich weiß, also ich kann mich erinnern dran, ich weiß, was du meinst, ja. Ja, es ging auf jeden Fall dann hier weiter, also auch Kairi Sane, war dann sehr viel Action. Kairi Sane springt sozusagen auf Chelsea, Io Sky legt nach mit einem Moonsault und Kara Jackson springt dann auch noch von den Schultern von Lash Legend sozusagen auch nochmal in die ganze Menge rein. Ja, Bel Air wirft dann auch noch Lash Legend, damit ich es richtig ausspreche, übers oberste Seil, wo sie, ja, ist wirklich fast ein Zungenbrecher. Ich will auch immer, ich bin irgendwo in der WCW der 90er Jahre noch gefangen. Ich möchte immer Lash LaRue zu ihr sagen.
Ich dachte Joey
Legend. Da muss ich auch immer aufpassen, dass mir das nicht passiert. Ja. Ja, also da auf jeden Fall, da ging es mal ordentlich zur Sache. Da gab es viele Actions, haben auch die Fans entsprechend gewürdigt. Und das ist mir natürlich auch extrem aufgefallen. Also ich glaube einerseits, wir haben sie auch in Deutschland gesehen und vor allem gehört. Also ich glaube, die Leute kriegen das jetzt auch so ein bisschen mit, was von ihnen erwartet wird. Wenn die WWE da international unterwegs ist, dann müssen sie natürlich hier laut sein und Stimmung machen. Also wenn ich das vergleiche so mit den ersten Saudi-Shows, als die teilweise, ja, da hattest du das Gefühl, die haben sie irgendwie zum Stadion hingekarrt, da hatte der Großteil mit Wrestling überhaupt noch nie irgendwas zu tun gehabt und die sind einmal alle irgendwie auf ihren Händen gesessen. Also das ist mittlerweile auch von der Stimmung her in Saudi-Arabien und in Riyadh ganz anders. Genau, Jade gibt dann noch es gibt den Jaded gegen Chelsea, aber da kommt dann Damage Control sozusagen, machen hier den Save. Ja, Io Sky versucht dann noch den German Suplex, aber das geht auch ein bisschen schief. Und dann, da dachte ich schon mal kurz, es ist jetzt hier wirklich vielleicht sogar vorbei, also Lash Legend und Jakara Jackson mit sozusagen gemeinsamen Sit-Out-Powerbombs gegen Io Sky, aber auch da reicht's noch nicht. Dann, ja, das, was du dir gewünscht hast, also Chelsea Green, kurz hier die Kontrolle übernommen, wo Kevin wohl daheim schon gesessen ist und sich gefreut hat, aber Piper Niven hier, ja, landet dann mit ihrem Splash doch auf Chelsea Green, weil es einfach daneben ging. Und ja, dann wahrscheinlich auch noch ein spektakuläres Finish. Also es gibt hier das Doomsday Device gegen Piper Niven. Jade hebt sich hier auf die Schultern, der Clothesline von Bianca Belair und damit auch die erfolgreiche Titelverteidigung. Aber war auf jeden Fall ein kurzweiliges Match mit sehr viel Action. Also das hat schon richtig Spaß gemacht zuzusehen.
Ja, es gab so den einen oder anderen kleinen Stinker, wie eben zum Beispiel dieser German von, war es Kairi Sane oder war es Io Sky? Ich glaube Kairi Sane.
Ich glaube, es war Io Sky, die. Oder was? War es Kairi?
Bin mir nicht sicher. Okay. Ja, auf jeden Fall, das war mir auch merkwürdig.
Zumindest in meinen Notizen, ich hab's.
Dann wird's stimmen.
Da waren sie wohl irgendwie sich nicht ganz einig, was jetzt hier eigentlich genau passieren soll.
Ja, da könnt ihr auch nicht sagen, vom Zugucken, was da schief gelaufen ist. Es gab ja den German so into the bridge. Dann, also, erstmal, irgendwie dieser German war schon komisch. Der hatte irgendwie so keinen Impact. Der war so sehr, ne, in das Cover gehoben. Und dann, keine Ahnung, ob sie nicht die Aktive einfach war und deswegen das Cover nicht gezählt werden konnte. Und es da irgendeinen Fehler gab, ne, dass die vorher einen Tag nicht gemacht haben. I don't know. Aber ich mochte das, finde ich, einfach auch sehr, ne. Das war irgendwie auch wieder so, und das war wieder so, das hatte wieder diese Chelsea Green Comedy Aspekte, ne. Dieses, natürlich wird sie da mit dem Splash getroffen von ihrer eigenen Tag Team Partnerin, ne. Dann wird's leider auch ein bisschen ulkig, dass Niven eigentlich selber schon hochsteigt fast. Warum? Weil sie nach Chelsea guckt, die draußen liegt, aber es sah schon sehr aus. Holt mich ab. Und dann holen sie halt und Doomsday Device, ne. Aber ey, trotzdem am Ende des Tages, ich sag mal so, von gerade Tag Team Matches mit so vielen Kontrahentinnen drin, bin ich teilweise auch schon Schlechteres gewohnt. Was irre ist, weil irgendwie umso mehr Leute da drin sind, umso mehr Chaos kann da entstehen. Das ist halt immer diese zwei Seiten, kann es sein. Entweder es wird dadurch richtig gut und actionreich, oder es wird halt eine Vollkatastrophe, weil wenn einmal gefühlt so ein Zahnrad nicht greift, funktioniert die nicht mehr. Die ganze Uhr fällt zusammengefühlt. Meister der Metaphern.
Ja, man darf halt nicht vergessen, also du hast natürlich hier mit Lash Legend und Jakara Jackson und auch mit Jade Cargill natürlich auch Leute dabei, die noch nicht diese Erfahrung auch haben und diese Matchpraxis. Und wenn da jetzt natürlich irgendwo ein Move schief geht, wo er vielleicht dann gleich, wie du sagst, das nächste Zahnrad greifen müsste, dann brauchst du schon wieder irgendjemanden, der da die Übersicht hat und der dann vielleicht gleich mal eingreift und sagt, okay, so geht's jetzt hier weiter, weil sonst, ist das natürlich ein Nachteil. Ja, zwei Leute, die das Problem nicht haben, die haben als nächstes gesehen, Seth Rollins und Bronson Reed. Auch da eine längere Vorgeschichte. Also Bronson Reed hat ja Seth Rollins da vor einigen Monaten ziemlich schwer attackiert mit, ich weiß es gar nicht mehr, wie viel es waren, um die 10 Tsunamis gab es da. Und ja, Seth Rollins jetzt natürlich hier, möchte hier Rache nehmen, hat auch gesagt, er geht jetzt hier auf Monsterjagd und die Monsterjagd, die gab es jetzt hier in Saudi-Arabien. Und ja, wirklich ein bisschen Jagd gemacht auf Bronson Reed, der kam nämlich dann als Zweiter raus und Rollins attackiert ihn dann gleich mal auf der Rampe am Entranceway, gibt ein bisschen einen Brawl draußen Richtung Ring, Rollins noch mit einem Suicide Dive, da fängt ihn Reed aber ab und ja, wirft ihn gleich mal über die Barrikaden in einen Stuhl hinein und dann geht's zurück in den Ring. Match beginnt, es gibt sofort auch einen Tsunami-Splash, also wo man dachte, jetzt ist Match vielleicht gleich sofort gelaufen, da kann Rollins aber auskicken, es soll dann noch einen zweiten geben, da kann sich Rollins dann aber wegrollen, kontert gleich mal oder liefert gleich mal einen Curbstomp ab und auch da reicht's natürlich nur für den Two-Count, also Wie hast du das gesehen, das Match am Anfang? Ich fand das eigentlich ganz gut, dass das eben nicht, weil es ja so ein bisschen eine Blutfeder ist, dass man jetzt nicht mal sich nett im Ring begegnet und mal mit einem Lockup startet.
Ja, definitiv. Also ich muss auch sagen, hier, das ist ein Match, wo ich sehr wenig Erwartung dran hatte, was auch für mich, obwohl die ja schon jetzt so eine gewisse Feder aufgebaut haben, für mich doch so sehr random war, also so ein bisschen so, ja, ist jetzt eine Ansetzung, weiß ich jetzt nicht, ob ich die jetzt brauche, wertet für mich das jetzt nicht auf. Allerdings muss ich dann sagen, war das vielleicht sogar eins der Matches, was mir mit am meisten Spaß gemacht hat, so vom Storytelling her, dass ich da sehr mochte, eben, dass er ihn sofort auf der Rampe attackiert hat, dass es sofort in den Ring geht und dass Rollins geschafft hat, dass Bronson Reed halt wirklich wie ein Monstrum aussieht, ne, was sich ja durch dieses ganze Match gezogen hat. Klar, typisches David gegen Goliath-Ding so, aber irgendwie sehr cool umgesetzt.
Ja, absolut. Also vor allem dieses Bronson Reed, der halt wirklich hier das Monster ist, dem du auch nicht wirklich beikommen kannst. Also es gibt dann, Rollins kontert dann eine Powerbomb zum Beispiel in einen DDT, dann gibt es so einen Flying Clothesline, aber da bleibt Reed einfach einfach stehen. Und dann gibt's eben, dann waren sie beide hier am Turnbuckle. Rollins wirft ihn dann runter mit einem Headbutt, gibt einen Frog Splash und Reed kickt sofort bei 1 aus. Also fällt mir übrigens auch auf, die One-Count-Kickouts bei der WWE, die kommen jetzt auch langsam ein bisschen an. Also das gab's ja früher so gut wie nie. Das ist ja ein bisschen über die New Japan-Schiene ist ja das gekommen. Also so die Strong-Style-Matches, wo du das gerade in der Finishing-Sequenz machst. Bei AEW gibt es jetzt häufiger und auch die WWE beginnt jetzt damit. Also da hat man offenbar wieder was gefunden, wo man sagt, da springen die Fans auch drauf an.
Ja, na gut, da muss man auch mal dazu sagen, na, ich meine, jetzt in so einem Fall hast du halt einen krassen Gewichtsunterschied und du hast natürlich auch versucht mit aller Macht, dass so ein Reed eben auch wirklich stark aussieht. Und da finde ich finde, in dem Fall kann man diesen Kickout bei 1 machen, weil warum auch nicht? Bei anderen Sachen ist es schwierig. Also ich stehe ja darauf, wenn sich zwei Japaner German Suplex No Sells geben, bei 1 auskicken oder bei 0 und dann wie blöd aufeinander zulaufen mit einer Lariat für Double Down. Da stehe ich total drauf. Das liebe ich sogar. Man kann aber auch alles wie zu so einem, also der German Suplex generell oder wie auch ein Superkick natürlich zu Tode reiten. Und da habe ich eigentlich auch bestes Vertrauen, dass das AEW schafft. Ohne AEW-Hasser oder so zu sein. Ne? Ich gucke das Produkt auch wirklich gerne, aber ich habe auch vollstes Vertrauen, dass sie das schaffen.
Ja, werden wir mal sehen, wie es in der WWE damit weitergeht. Aber gerade natürlich bei einem Bronson Reed kannst du das natürlich mal bringen.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, der kommt auch zurück. Also es gibt eine, Seth Rollins steckt doch ordentlich ein. Es gibt so einen Spinning Sit-Out Powerbomb für den Two Count. Es gibt einen Death Valley Driver. Es gibt einen Superplex. Rollins hat dann aber nicht genug. Also der Ohrfeigt ihn dann, kriegt dann aber gleich mal eine Clothesline sozusagen als Antwort. Und ja, dann ist hier irgendwie so der Versuch, dem Tsunami zu entkommen. Also den soll es zuerst geben. Da rollt er sich dann zur anderen Seite des Rings. Dann gibt's noch einen Senden. Dann will er wieder einen Tsunami zeigen. Dann geht Rollins ganz aus dem Ring raus. Ja. Dann kommt noch die Ringtreppe ein bisschen zum Einsatz. Da kann Rollins sich dann aber ihm die Beine wegtreten. Und ja, dann gibt's eigentlich dann werden Curbstomps gespammt eigentlich. Da gibt's zunächst mal einen auf die Ringtreppe. Da kommt Reed dann nochmal zurück in den Ring. Dann gibt's den nächsten Curbstomp und dann gibt's vom Top Rope auch noch den Superstomp. Und Seth Rollins gewinnt hier. Aber auch Bronson Reed, dann auch natürlich gezeichnet vom Match, mit bisschen Blut im Gesicht. Den ist die Geschichte wohl offenbar noch nicht vorbei. Also da gibt's noch ein Wortgefecht, zumindest über die Distanz. Und Rollins sagt dann noch, das haben wir mit der Kamera, hat das noch eingefangen, quasi, ja, beim nächsten Mal hau ich dir quasi wieder aufs Maul. Also wenn du willst, dann können wir offenbar gerne noch weitermachen. Also schauen wir mal, ob es da auch noch eine Fortsetzung geben wird mit den beiden.
Ja, ich mochte auch sehr, dass quasi die Kamera wegging, also ne, wir den nächsten Clip gesehen haben, als gerade Rollins irgendwie gerufen hat, I make you famous. Und das ja, war genau. Der Moment, da hat es ausgefadet. So. Richtig geiles Schlussvisual nach diesem Match, dass Bronson Reed im Ring wieder aufsteht, mit einer klaffenden Wunde überm Auge, was glaube ich sogar beim letzten Curbstomp dann passiert ist.
Zumindest das hat so ausgesehen, ja.
Schon, ne? Weil vorher hat man es auch gar nicht gesehen. Ja, ich glaube auch vor dem Super Curbstorm gab es, glaube ich, sogar noch einen Kickout für Reed, wenn ich mir jetzt richtig das in Erinnerung noch habe. Also auch hier, ne, super stark, ne, frisst den auf der Treppe, frisst den im Ring, kriegt nochmal einen Kickout, kriegt dann den letzten, ne, der dann zum Ende führt, lässt niemanden blöd aussehen. Rollins ist ja auch seit Jahren gestandener Superstar bei der WWE, einer der Top-Wrestler. Würde man jetzt unter normalen Voraussetzungen auch sagen, ist der klare Favorit in so einem Match. Allerdings ist ja immer die Hoffnung, dass man irgendwie auch mal ein paar Leute gut aufbaut. Und ob er jetzt verloren hat oder gewonnen, das hat man auch mit Reed trotzdem geschafft. Ich hätte am Anfang zwar gedacht, er bräuchte diesen Sieg, man hat es aber so schlau das Ganze gemacht, dass er ihn jetzt nicht braucht. Wenn es noch ein Aufeinandertreffen zwischen den beiden geben sollte, denke ich, wird Reed allerdings dann auch den Sieg brauchen.
Ja, also irgendwas muss machen. Ich glaube, die Fehde war ja auch, er hat das auch damals angekündigt gegenüber Adam Pearce, hat gesagt, okay, also wenn wenn ich hier sozusagen was weiterbringen will, dann muss ich mich halt selbst darum kümmern. Für Seth Rollins war es natürlich eine schöne Geschichte, dass der mal ein bisschen pausieren konnte, sein Knie wieder auskurieren. Aber klar, also wenn du hier Bronson Reed natürlich auf die nächste Stufe heben willst, dann musst du natürlich auch einen Sieg irgendwann mal bekommen.
Ja, mein Rollins hatte man da schon jetzt einen sehr, sehr guten Gegner, die da halt eine schöne klassische Big-Man-Story erzählt haben, die aber auch hier einfach sehr, sehr gut funktioniert hat.
Ja, und dann ging es weiter. Da hast du jetzt dein Trash-Match, wie bei den, bei den alten Saudi-Shows, ein bisschen bekommen. Ja,
so ein bisschen.
Ja, es ging hier nämlich um den Women's Crown Jewel Championship, also Nia Jax als WWE Women's Champion trifft auf die Women's World Champion Liv Morgan. Ja, ich sag mal, wie sagt man das bei einem, das ist auch, glaube ich, so die Standardgeschichte, die man zu Nia Jax sagen kann, also quasi hier dein Abschiedsbrief, den du bekommst, dein Dienstzeugnis, so sie hat im Rahmen ihrer Möglichkeiten versucht, die an sie gestellten Aufgaben zu erledigen. Ja, also ich glaube, ich werde nicht mehr warm mit Nia Jax. Also es beginnt mal, sie ist natürlich am Anfang dominant, beginnt mit dem Headbutt. Liv Morgan hat immer wieder so kurze Hope-Spots, also zum Beispiel schafft ihr einen Tornado-DDT. Die Kommentatoren diskutieren auch schon so, also wäre das jetzt quasi eine Überraschung, ein Upset, wenn hier Liv Morgan gewinnen würde, aber da heißt es natürlich, naja, die ist aber quasi trotzdem natürlich hier die beste Wrestlerin bei Raw als Champion. Und ja, also es geht dann natürlich, es gibt hier Samoan Drop, einen Super Samoan Drop. Morgan schafft es dann mit einer Powerbomb, also Jax geht hier auf Seil, wird dann mit einer Powerbomb runtergeholt. Und dann haben wir natürlich das, was wir auch schon erwartet hatten, nämlich hier Tiffany Stratton, die mit dem Money in the Bank Koffer zum Ring kommt, also zu dem Zeitpunkt beide Frauen sozusagen beide im Match am Boden. Das heißt, sie könnte hier natürlich theoretisch versuchen, gegen beide vorzugehen, aber Nia Jax, ja, steht dann wieder auf, konfrontiert sie und verbietet ihr quasi hier den Cash-In, sagt, nein, ist nicht der richtige Zeitpunkt, schickt sie quasi wieder zurück. Ja, dann wahrscheinlich der furchtbarste Spot des Abends. Nia Jax versucht hier es gibt hier einen Samoan Drop, der soll in so eine Crucifix-Bomb umgewandelt werden. Das hat nur Nia Jax offenbar niemand gesagt. Ja, also da habe ich mal kurz gedacht, jetzt Liv Morgan einfach platt, weil die war quasi schon hier im Ansatz zu dem Move und ist dann quasi hier einfach zerquetscht worden. Dann gab es so eine Sekunde irgendwie der Panik. Und dann haben sie halt quasi noch aus dem erfolgreich geglückten Samoan Drop irgendwie diesen Crucifix-Pin gemacht. Also es war zum Glück auch nicht das Finish, gab es einen Two-Count. Aber das war halt so ein bisschen...
Das wäre noch geiler gewesen. Wenn es das Finish gewesen wäre, wäre ja so geil gewesen. Ne? Wie so erst Liv Morgan plättet und dann noch so rüber wiggelt, um im Cover reinzukommen. Wäre wahrscheinlich, also das Elegante wäre gewesen, aber sei mal in dieser Situation, ja, müssen wir auch dazu sagen, sei mal in dieser Situation. Ja. Das Eleganteste wäre natürlich gewesen, den Move als solches zu verkaufen, nochmal ein bisschen was zu machen und dir nochmal einen Samoan Drop zu geben und dann geht's ab nach hinten. Man sagt zwar immer, ne, mach niemals repeat the spot, weil es fällt den Leuten auf. Bei so einem Spot allerdings würde ich sagen, kann man es machen. Also jetzt so meine Meinung zumindest. Also
mit der Anzahl von Samoan Drops, die wir ohnehin in dem Match hatten, wäre es wahrscheinlich nicht aufgefallen.
Deswegen, genau. Also wenn es natürlich bei so einem Ding ist, wie du whippst denn aus dem Seil, du gehst runter für einen Back-Body-Drop, eure Köpfe stoßen einander, weil er dasselbe macht und dann schlägst du ihn und schickst ihn nochmal und gehst wieder für dasselbe. Wenn du allerdings einen Samoan Drop machst, so, und das klappt nicht ganz und nimmst noch, und, ne, keine Ahnung, gibst noch mal einen Deckel hinterher auf dem Rücken oder einen Strike und dann nimmst du halt nochmal hoch, machst nochmal und dann landest du hinten. Blöd ist, wenn es wieder nicht klappt.
Genau, ja. Und bei Nia Jax würde ich mal sagen, ist die Chance groß, dass es wieder nicht klappt beim zweiten Mal. Von daher hat Liv Morgan wohl das Beste rausgeholt, was noch irgendwie ging. Ja, zum Glück kurzer Spot nur, weil Tiffany Stratton ist natürlich nicht sozusagen nach Hause gegangen. Die war zwar so ein bisschen die Rampe runter, ist aber dann wieder zurückgekommen. Ja, Liv Morgan versucht die Oblivion, wird aber gekontert in so einen, ja, Art Bossman Slam, Uranage für einen Two-Count auch. Und dann versucht Tiffany sozusagen nochmal das Cash-In und dann taucht natürlich hier auch Raquel Rodriguez zuerst auf, die zieht sie mal vom Apron runter, Nia Jax attackiert dann auch nochmal Rodriguez, dann gibt's für Liv Morgan nochmal die Chance, da gibt's so einen Codebreaker, so eine Art Codebreaker vom zweiten Seil, aber auch das nur ein Two-Count. Und dann, ja, dann gibt's auch so eine kleine Konferenz, also irgendwie Liv Morgan und Rodriguez, die konfrontieren dann Tiffany Stratton, da kommt dann Nia Jax von hinten mit so einem Tackle angerannt. Da gibt's einen Leg Drop und dann soll's hier den Annihilator geben, also quasi die Banzai Drop Variante. Dann ist aber auch plötzlich hier noch Dominic Mysterio am Ring, also der war ja auch, die sind ja alle sozusagen nicht rausgekommen mit ihr, die sind irgendwo aufgetaucht. Lenkt hier den Referee ab, also schiebt hier mal den Mann in der Bankkoffer eigentlich in den Ring, währenddessen von der anderen Seite Referee ist abgelenkt, gibt den Koffer zurück. Raquel Rodriguez stößt hier Nia Jax vom Top Rope und Liv Morgan kann hier tatsächlich dann den Oblivion zeigen. Ja, pinnt hier Nia Jax und bekommt dann diesen überdimensional riesigen Gürtel und da siehst du sie natürlich dann auch, also Triple H, Paul Levesque kommt dann raus und du siehst dieses Riesending, das ja locker doppelt so groß ist wie der normale Titel. Hat man dann auch ganz am Ende nochmal gesehen, also da ist ja dann nochmal rausgekommen nach dem Main Event, den konnte sie sich gar nicht umschnallen. Also sie hat dann ihren regulären Titel umgestellt, hat den anderen in die Höhe gehalten, weil ich glaube, das hätte sie wahrscheinlich von den Oberschenkeln bis zum Hals, hätte dieser Gürtel sie wahrscheinlich bedeckt,
wenn sie wirklich
versucht, um die Hüften zu schnallen.
Ja, also ich hatte auch so viele Fragen irgendwie bei diesem Match, die mir dann gekommen sind. Also, es war ja anscheinend hätte ja Tiffy sich entscheiden müssen, gegen wen sie eincasht. Also, weil wenn sie doch eingecasht hätte und gesagt hat, ja, Triple Threat, dann hätte sie doch um beide Titel kämpfen können, oder? Oder vertue ich mich? Also,
was interessant gewesen wäre, wenn die hier jetzt gewonnen hätte, hätte die dann den großen Bling Bling Crown Jewel Titel auch noch bekommen
als Siegerin. Oder hätte sie einfach anschließend sagen können, nee, ich catch aber um den großen Belt, hätte sie einfach eincashen können gegen Liv Morgan und sagen können,
das wäre eigentlich schlau gewesen, ja, genau. Genau, ich will den großen haben und ich schmuggel den außer Landes, versetze ihn irgendwo in New York bei dem Typen, wo Daniel Garcia auch den Ring von MJF versetzt hat und dann hat sie ausgesorgt und kann sich hier mit Axel Dieter Junior eine Insel kaufen und sie können dort alt werden.
Also ja, so für Regentschaft hier, ich nehme das Ding mit und versetze das Beste. Aber das ist ja. Also wirklich, ich hatte irgendwie so viele Fragen, was jetzt passiert, wenn sie eincasht. So ganz beantworten, glaube ich, kann man und wird man mir das auch einfach nicht. Ja, auch was übrigens, vielleicht kannst du mir da weiterhelfen, weil das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Diese Gürtel werden einmal im Jahr ausgekämpft bei Crown Jewel, ne?
Genau, also die gibt's jetzt, das ist jetzt ein jährliches Ding bei Crown Jewel. Immer jeweils die Champions der Männer und der Frauen treten da gegeneinander an. Dann darf am Ende derjenige den Gürtel ein bisschen hochhalten, der bleibt aber in Saudi-Arabien, weil da gibt's ja jetzt auch so eine dauerhafte WWE-Ausstellung, so ein WWE-Museum. Dort wird der dann auch ausgestellt und die Gewinner bekommen quasi so eine Art Super Bowl-Ring, den sie dann tragen dürfen, um zu zeigen, dass sie hier der aktuelle Crown Jewel Champion sind.
Ja, ist auf jeden Fall besser im Handgepäck als das riesige Ding. Das ist auf jeden Fall schon mal ganz von Vorteil. Ist ja irgendwie cooler, so ein geiler Super Bowl-Ring. Aber das heißt also, ne, man gewinnt den einmal und dann ist gut jetzt und es ist immer Champion gegen Champion. So habe ich es natürlich auch verstanden. Aber ich dachte mir auch, wäre irgendwie auch ganz witzig, wenn jetzt trotzdem die Champions verteidigen müssen, ne? So, also, ich meine, Liv Morgan
ist
Champion und nächstes Jahr muss sie dann das Ding verteidigen, aber ne.
Ja, nein, es gibt quasi. Also das ist so wie früher bei der Survivor Series hatten wir ja Bragging Rights. Und jetzt gibt's für Bragging Rights, weil das hat ja nie irgendwelche Implikationen gehabt. Da haben einfach die Leute gewonnen und beim nächsten Pay-Per-View und beim nächsten Raw SmackDown war es vollkommen egal. Und jetzt gibt's zumindest einen schönen Gürtel für deine Bragging Rights.
Aber Bragging Rights war doch auch Survivor Series Style Matches, oder?
Das war eine Zeit lang immer Survivor Series, waren das hier immer diese Raw gegen SmackDown Matches auch, ja genau, wo auch immer Champion gegen Champion und teilweise Elimination Matches. Da gab es irgendwann mal die Survivor Series, da haben, glaube ich, komplett nur Raw-Leute gewonnen, jedes einzelne Match. Also, ja, das waren die großen Zeiten der Ära Vince McMahon war das.
Aber ich fand da vieles nicht verkehrt. Ich weiß noch, die Ringseile waren halb blau, halb rot. Das fand ich cool. Und ich mochte auch, dass es da wieder dieses Raw vs. SmackDown im Survivor Series-Style gab. Ich hatte nur abgespeichert, das gab's immer so. Aber Bragging Rights war natürlich jetzt auch nicht der Premium-Pay-Per-View, den sie so hatten. Wobei sowas in den 80ern wahrscheinlich voll gezogen hätte oder in den 90ern vom Konzept.
Ja, wahrscheinlich. Aber da hättest du, da hatten wir halt noch keinen Roster-Split. Da hättest du dann irgendwie, das hätte sicher gezogen, wenn du da irgendwie so WWF gegen WCW gemacht hättest. Das ging ja nicht. Ne?
Das sowieso.
Aber hat man dann, also vor dem Männer-Match hat man es ja dann, hat man dieses schöne Video-Package, wo Paul Levesque dann auch quasi gesprochen hat, also so wie früher, was wäre, wenn hier Bob Backlund gegen, weiß gar nicht, wen sie da auf der anderen Seite erwähnt hätten, aber sozusagen die großen Champions, ich glaube Bob Backlund gegen Nick Bockwinkel hat er irgendwie erwähnt. Also wenn man hier die großen Champions der damaligen Zeit gegeneinander hätte antreten lassen und jetzt hier in Saudi-Arabien, der Prinz macht's möglich, jetzt gibt's das endlich.
Der Prinz macht's möglich. Übrigens, wo du gerade Bob Backlund erwähnst, auch jemand, von dem ich tatsächlich sehr viele Matches mag von früher, da habe ich eine kleine Empfehlung für die Zuhörer. Und zwar, vielleicht jetzt gerade nicht der angesehenste Mann, aber Hulk Hogan gegen Bob Backlund, gibt es ein Match, das habe ich damals in der Wrestling Academy voll oft geguckt. Ich weiß gar nicht, warum wir das so oft gesehen haben. Das ist.
Das muss aber noch gewesen sein, so 1980, also quasi bevor er weggegangen ist, als Hogan da noch der Heel war, weil da war Backlund der Champion. Das muss so 79, 80 irgendwann gewesen sein.
Ja, ich weiß jetzt auch gar nicht genau wann und so. Ich weiß nur, dass es gab ja die Hogan Anthology DVD, die Anthology. Und dann gab es danach ja noch die Unreleased, glaube ich, hieß die. Oder ich hau das jetzt mit ECW in den Topf. Aber auf jeden Fall auf diesem 2-Disc-Set, wo teilweise echt weirde Matches drauf sind, da ist das Match mit drauf. Also Bob Backlund gegen Hulk Hogan. Einfach mal gucken. Ist eine Erfahrung, sind auch ungelogen gute Matches, wo man aber auch Hogan einfach in einer ganz anderen Rolle sieht, ne? Einfach nicht nur vom Gimmick, sondern auch die Art und Weise, wie er da wrestelt und Mattenwrestling betreibt, Bob Backlund. Also wenn ihr mal irgendwie eine halbe Stunde Zeit habt und denkt so, boah, jetzt ein Wrestling-Match, weiß aber nicht was, guckt Bob Backlund gegen Hulk Hogan.
Ja, ist ein guter Tipp. Also ich habe jetzt parallel nachgeschaut. Es gab da ein paar Matches.
Wir haben auch definitiv zwei verschiedene gesehen.
Und ja, also es gab zwei, die ausgestrahlt wurden, die waren beide 1980. Da hat beide Male, einmal Hulk Hogan bei Countout gewonnen und einmal Backlund. Das war dann das Rematch wahrscheinlich. Das war wahrscheinlich beides hier. Ja, aber beides in Philadelphia, das war so die klassische Geschichte. Hogan besiegt quasi den Champion durch Countout und nächsten Monat waren sie wieder in der gleichen Halle. Da haben sich dann in der Pause alle schon natürlich die Tickets fürs Rematch gekauft und da hat dann Bob Backlund seinerseits bei Countout gewonnen und ja, war weiterhin der Champion. Also schön, wie es damals so gelaufen ist. Ja, weniger schön ist es gelaufen für Randy Orton. Nächstes Match hier Kevin Owens gegen Randy Orton. Die haben natürlich, ja, da gab's natürlich den Beef im Vorfeld, also die Attacke gegen Cody Rhodes, dann eigentlich Randy Orton, der hier, ja, Frieden stiften will und der dann hier von Kevin Owens attackiert wird. Und ja, bisschen ähnlicher Beginn wie beim Seth Rollins Match. Also es wird gleich nochmal, bevor es eigentlich noch losgeht, attackiert hier Owens, Randy Orton von hinten mit einem Stuhl, also während der noch quasi posiert für den Entrance. Dann geht's raus, Kommentatorenpult, es gibt einen Suplex auf den Kommentator, also in dem Fall für Owens. Orton wirft ihn da aufs Pult, hat sich dabei aber offenbar, oder zumindest in der Story, das Knie verletzt, das dann Kevin Owens auch gleich mit dem Stuhl weiter bearbeitet. Und ja, also im Prinzip, wir können das, glaube ich, so erzählen, das Match hat in der Form nicht stattgefunden. Das war eigentlich ein mehrminütiger Brawl bis ins Publikum mit diversen Chairshots. Kommen immer wieder Leute rein. Sean Daivari zum Beispiel ist ja einer der Agents, der kriegt den RKO ab. Dann kommt irgendwann Adam Pearce raus und Nick Aldis, beide, die bekommen auch, also Adam Pearce bekommt den RKO. Dann geht's ins Publikum, da stehen auch noch Kisten rum, da gibt's für Randy Orton dann mit so einem Deckel von der Kiste noch ein paar auf die 12. Und ja, im Endeffekt liegt Orton dann im Publikum, da irgendwo im Produktionsbereich, auf einem Tisch. Owens geht dann noch eine Treppe hoch, springt dann von oben noch mit einem Flying Elbow Drop da durch. Und ja, dann kommen die Offiziellen angerannt und das war's eigentlich. Das heißt, die Geschichte geht auf jeden Fall weiter. Und ja, es geht natürlich ein bisschen so in die Richtung, was Paul Levesque auch Randy Orton gewarnt hat, nämlich ich schütze dich quasi vor Kevin Owens, weil der halt komplett durchgeknallt ist und ich nicht möchte, dass dir was passiert. Und ja, jetzt ist ihm natürlich was passiert.
Das war schon eine schöne, knackige Nummer, aber. Also ich weiß, das war eins von den Matches, da habe ich mich tatsächlich drauf gefreut, da hatte ich Lust drauf. War aber auch jetzt nicht enttäuscht, dass es kein Standard-Match wurde, sondern dass die sich einfach zerprügelt haben, dass schön Chaos kreiert wurde mit den ganzen Offiziellen, die reinkamen. Auch so von der Intensity natürlich ganz geil. Auch hier, ich weiß gar nicht, ob es dir aufgefallen ist, mit diesen Mülltonnendeckeln oder Kistendeckeln, was das da war, gab es auch Schläge gegen den Kopf. Also auch da ist man ja gerade irgendwie auf einmal gewillter, die Regeln wieder ein bisschen zu brechen. War jetzt natürlich kein Stuhl, aber es ging halt trotzdem gegen den Kopf und das will man ja eigentlich nicht mehr. Ja, und dann hat man halt natürlich schön mit der Kamera ausgefadet, als sie beide durch die Tische gelandet sind. Also eigentlich ganz schön, hat Lust gemacht auf mehr. War so ein kleiner Anfeuerer war das. Das war ganz nett.
Ja, vor allem es war jetzt nicht zu lange, weil wir haben im Vorfeld gesagt, also 7 Matches. Jetzt zuletzt waren wir eher 5 Matches gewohnt und ja, vielleicht haben da ein paar Leute bei der WWE auch die Mr. McMahon-Doku gesehen und haben gesagt, hey, also Steve Austin sagt, CTE gibt's eigentlich gar nicht. Von daher müssen wir uns ja keine Sorgen machen, wenn wir uns wieder ordentlich auf die Birne knallen mit irgendwas. Oh, ja, also ich finde das nicht wahnsinnig prickelnd. Also ich hätte nichts dagegen, wenn man weiterhin davon absieht, dass man sich mit irgendwelchen stabilen und halbwegs schweren Gegenständen auf den Kopf kloppt. Wäre nett, wenn man das wieder ein bisschen zurückschrauben könnte.
Ja, definitiv. Also als jemand, der vor kurzem mal wieder Siehst du, sind die Nachwehen. Als jemand, der vor kurzem ja nochmal eine Gehirnstörung erlitten hat, würde ich auch ganz klar eher dafür tendieren, so einen Scheiß lieber sein zu lassen. Wobei ich aber auch sagen muss, beim Hell in a Cell Match, als es passiert ist, war schon mega cool.
Ja, ich meine, klar, die Optik gibt natürlich was her, aber...
Ist ja auch immer die Frage, ob man sich vielleicht für eine vielleicht dreistellige Summe was vom Kopf knallen lässt oder für mehrere tausend. Das ist dann ja auch... Das ist wieder ein anderes Blatt Papier tatsächlich.
Das vielleicht schon, aber wenn du dann irgendwie mit Mitte 70 ein Stück Gemüse bist, hilft dir die Kohle halt auch nichts mehr, die du damals verdient hast. Das Wer weiß, ist das Problem.
Kann man sich so ein Stück extra Gehirn kaufen.
Aber schauen wir mal. Ja, vielleicht geht das bis dahin. Genau, wir haben ja angesprochen, Raw diese Woche hier aus Riyadh auch und da wurde jetzt angekündigt, ein Number One Contender Four-Way Match, nämlich hier Seth Rollins, Damian Priest, Dominic Mysterio und Sheamus, der ja vor Ort war, der war ja in der Pre- und in der Post-Show als Moderator zugegen. Also da, der Gewinner bekommt hier dann ein Match gegen Gunther. Jetzt hat ja Dominic Mysterio hier zuletzt schon gewonnen. Der wollte ja so ein Match haben, wo es geheißen hat, er muss einen Champion besiegen. Da hat er dann Damian Priest eingerollt. Jetzt wissen wir aber auch, der Saturday Night's Main Event steht vor der Tür. Haben wir auch eine Werbung bekommen. Wir haben immer sehr viele Werbungen. Ich glaube, für fast jeden großen Pay-Per-View des nächsten Jahres bekommen, aber halt auch für den Saturday Night's Main Event. Und da ist ja zumindest gerüchteweise ein Match Gunther gegen Damian Priest. Also vielleicht kommt man über dieses Four-Way dorthin. Ja, um den anderen Titel ging's im nächsten Match, Triple Threat Match hier, LA Knight gegen Carmelo Hayes und Andrade. Hayes und Andrade haben sich ja ja, ich glaube, eine Best-of-Seven-Serie geliefert, war ja unter anderem auch in Berlin bei SmackDown eins der Matches. Und beim letzten Match hat LA Knight ja hier den Special Ref gemacht, hat dann einfach beide umgehauen und hat gesagt, so, niemand gewinnt, ich bleib Champion. Aber hat dann natürlich die schlechte Nachricht bekommen, er muss jetzt hier gegen beide verteidigen. Ja, ging bisschen über 9 Minuten, war, ich sag mal, ein nettes Füllermatch, war nicht schlecht. Andrade natürlich hier ein bisschen was gezeigt, Moonsault nach draußen, weiß nicht wie. Wie hat denn dir das Match so gefallen?
Boah, da muss ich ganz ehrlich sagen, da war ich ja schon so Brain AFK, ne? Das ist der Wahnsinn. Also AFK, ne? Away from Keyboard, falls für die Zuhörer, die es nicht wissen. Aber das war mein Gehirn. Mein Gehirn war nicht mehr an der Steuerzentrale und hat nicht mehr so ganz folgen können. Meine Augen haben es gesehen. Das war so ein bisschen wie bei Clockwork Orange, so mit den aufgerissenen Augen so davor. Also ich hab's gesehen, allerdings ist davon nichts hängen geblieben. So, das kann an mir liegen, das kann aber auch am Match liegen, das kann aber auch an der Mischung aus allem liegen. Also da ist irgendwie viel passiert so, glaube ich, in den 9 Minuten. Da war auch viel rumgefuchtelt und so. Andrade ist so, was macht der da eigentlich noch? Aber der ist, glaube ich, auch Speed Champion, habe ich zumindest nachgeguckt auf einer großen Seite.
Ja, genau.
Ist er noch?
Also ist er aktuell noch. Ich würde sagen, also wenn das hier, sage ich mal, so ein normaler WWE Pay-Per-View mit 5 Matches gewesen wäre, dann wäre das wahrscheinlich das Match gewesen, das du beim SmackDown davor im Main-Event oder im Semi-Main-Event gesehen hättest. Das war nicht schlecht, das war alles solide. Das war guter Catch, da ist nichts daneben gegangen, das war spektakulär, aber es ist auch nicht wahnsinnig viel hängen geblieben. Also es gab zunächst mal diesen Moonsault, es gab dann so einen Double Elbow Drop von Knight gegen beide. Knight hat dann nochmal, da wollte er vom so einen Avalanche German Suplex zeigen vom Top Rope, da ist er nochmal abgerutscht, hat sich sozusagen selbst gecrotcht, ist dann aber wieder aufgestanden, hat den Move dann doch noch gezeigt. Hayes folgt dann nach mit dem Nothing But Net auch gegen Knight für 2. Versucht er noch so einen Facebuster gegen Andrade und Knight fängt ihn da ab. Es gibt den BFT, also LA Knight weiterhin hier Champion. Und ja, also im Prinzip die beiden, die sich jetzt hier die letzten Monate da die Match-Serie geliefert haben, die sind jetzt eigentlich leer ausgegangen und haben gar nichts davon.
Das finde ich war ganz cool wiederum.
Das war, nein, also wie gesagt, das war ja alles solide Kost.
Ja, ja.
Aber es war halt auch irgendwie also das Match, das du wahrscheinlich am ehesten hier von der Card auch hättest weglassen können und woanders bringen.
Ja, schon so, ne? Das war halt irgendwie nochmal so extra reingedrückt. Das wäre auch beim Pay-Per-View, jetzt bei diesem Pay-Per-View, so ein klassisches Match 2 gewesen, so. Ne? Starten mit der Bloodline, schön klassischer, war ja ein sehr, sehr klassisches, fast schon Hausshow-Match. Dann machst du Match 2, wo ein bisschen rumgeflippt mal kurz wird, ne? Was auch nicht das wichtigste Match auf der Card ist, ne? Ist nochmal leider so, Match 2. Aber was halt denn dennoch noch unterhalten würde? Und hier war es halt nochmal so der Cooldown vom Main Event, so. Das war schon ganz okay, weil das jetzt auch ein Stil ist, den jetzt natürlich die beiden im Main Event nicht mehr mitgehen werden, sondern dass wir da sehr solide, solide ist das falsche Wort, aber wirklich eine sehr starke Oldschool-Kost serviert bekommen.
Werden wir mal sehen, vielleicht gibt's ja noch Einzel-Titel-Matches irgendwie bei SmackDown in den nächsten Wochen.
Ja.
Oder LA Knight muss irgendwie einen neuen Gegner finden dann für die nächsten Shows. Wir werden sehen. Ja, Main Event Time.
Ja.
Crown Jewel Title Match Nummer 2. Cody Rhodes gegen Gunther und ja, du hast ja beide bei der WXW zumindest getroffen, also Cody zumindest einmal beim 2017er Karat, hast du ja gesagt, zumindest Backstage habt ihr euch kurz die Hand geschüttelt und ja, ich glaube, Gunther kennst du natürlich ein bisschen länger und ein bisschen besser. Ne?
Ja, nee, ist richtig, natürlich, Rhodes 2017, aber wirklich nur ganz, ganz kurz getroffen, wirklich nur mal Hallo vorgestellt, freundlich gewesen, Hand gegeben, bisschen Angst gehabt, weil ich bei meinem Match die Dusty Punches gemacht habe, dass er noch Backstage auf mich zukommt und sagt zu mir so, ey, was soll das ist meine Legacy, kochst du jetzt eine, du Hund, du. Nee, ist aber nicht passiert, keine Ahnung, was er davon gehalten hat, dass ich das mache, weiß ich nicht, aber wirkte im Allgemeinen sehr professionell und entspannt, ne? Also eigentlich so ein bisschen genauso, wie man ihn auch immer wahrnimmt in allem, was er promomäßig so abdreht.
Also damals noch nicht der jeden Medientermin wahrnehmen wollte, wobei die haben sich im Rahmen von 16 Karat auch, also es gab ja das Media Center damals noch, ich glaube, da war er auch dabei. Oh,
ja, stimmt.
Gab es ja nicht so viel zu tun, ne?
Nee, das Media Center, stimmt. Gibt das noch? Nee.
Das gibt's nicht mehr, ne? Das waren die guten alten Karat-Zeiten, als du noch keine 10 Minuten freie Zeit hattest, quasi als Journalist. Also ich bin da, der Samstag war immer besonders schön, so von den ersten 9 Uhr Shows, dann ich glaube, da gab's dann sogar schon eine Kultshow und dann Show, Pressekonferenz, Media Center, Dings, Aftershow Party. Also das war sensationell und dazwischen den gesunden Burger reinschieben.
Ja, Wahnsinn. Und ich denke mir immer so, boah, das ist heute ja schon echt packt, ne, mit was man da teilweise hat. Klar, ne, das Frühshoppen bei Kult hast du natürlich. Du hast natürlich auch hier, was haben wir mal? Wrestling Deutschland? Nee, was haben die jetzt nochmal mittags?
Das kommt drauf an. Das war jetzt zuletzt, war das, glaube ich, dieses WXW Now and Friends mit diversen Promotions.
Mm.
Dann gab es Ambition, dann gab es Tag 2 und die Aftershow-Party gibt es ja auch nicht mehr in der Form. Die war ja früher dann auch noch der Abschluss bis in die frühen Morgenstunden.
Samstag?
Kann mich aber gar nicht erinnern, ob Cody Rhodes
da zugegen
war.
Gab es diesen Samstag keine
Aftershow? Ich glaub, seit Corona gibt es eigentlich keine Aftershow-Partys mehr.
Oh shit. Ist mir irgendwie dieses Jahr überhaupt nicht so aufgefallen. Ja, ey, wenn ich bedenke, da waren ja auch noch so Sachen wie im 360, was so ein bisschen die Zuhause-Bar war für WXW-Geschichten. Da war ja auch eine der, also die früheren Aftershows waren auch da, wobei ich diese Bar nie so sehr mochte, weil es ist halt eine Sportsbar. Und ich finde, wir waren auch alle auf so einem Podest, saßen wir oben und gefühlt, ja, saßen wir da halt so wie die Götter in Weiß auf diesem Podest und unten stand das ganze Fußvolk und hat geguckt so, ne, und man wurde angeguckt so.
War der Pöbel, genau.
Der Pöbel so und Don Jacobi so. Nee, Quatsch. Aber es war einfach nicht so schön von der Location. Einmal hatten wir so ein geiles Bootshaus oder was das da war, so eine Partyhaus, Schuppen. Das war so für mich, was Location angeht, irgendwie so Peak. Abgesehen natürlich, wenn du in der Tupse selber warst. Also so einmal dieses separate Ding und so, ne, weil alle, du warst halt mit allen auf einer Fläche und überall ging was ab, ne. Da war ja auch noch Zack war da, Callahan war da. Ich musste Karaoke singen damals. Also ich musste wirklich Karaoke singen. Mit Melanie zusammen. Ja, das war ein Angle, den wir geplant hatten, dass ich, erst hieß es, ihr singt Time of My Life. Ich, der zu diesem Zeitpunkt null Englisch konnte und den Song noch nicht gut kennt. Dann sollten wir The One That I Want singen. The One, siehst du, es geht schon wieder los, das Trauma. The One That I Want. Hier, Travolta. Das habe ich den Tag lang geübt, nur um abends zu hören, nee, ihr singt doch Time of My Life. Und es war absolut grauenhaft. Aber alle meine amerikanischen und englischen Kollegen haben mich tatkräftig unterstützt. Nur Callahan, der wusste nichts von diesem Engel, logischerweise. Kannte mich auch nicht und dachte, warum labert der Typ da die ganze Zeit ins Mikrofon? Klaut mir das Mikrofon, hält erstmal eine Promo. Und dann musste ich versuchen, dieses Mikrofon von Callahan wieder zu bekommen mit, ne, wie gesagt, mein Englisch kennt es noch nicht gut, sodass ich ihm auch großmäßig mitteilen konnte, was gerade abgeht. Also war er wahrscheinlich auch sehr verwirrt, warum ich ihm jetzt das Mikrofon wieder wegnehme und weiterlabere. Ich dachte wahrscheinlich, dieses Kid, der ultimative Disrespect. Jetzt sind wir sehr weit abgekommen vom Thema. Es tut mir auch leid, ich will euch nicht mit den alten Geschichten hier von Werthers Echte irgendwie jetzt nerven, sondern kommen wir doch lieber mal zum Main Event.
Ja, also ich kann mich zumindest erinnern, bei den ersten Aftershow-Partys, um den Kreis zu schließen, habe ich auch tatsächlich Walter noch öfter getroffen. Das war mal so eine Woche, nachdem er bei der EWA in der tiefsten Steiermark gegen irgend so einen Dorfcatcher angetreten ist. Und hat dann aber, also jetzt sozusagen meine Finalgeschichte, um zurück zum Match zu kommen, hat dann irgendwie gemeint, ja, das macht ihm aber mehr Spaß, damals zumindest, als jetzt gegen so jemanden wie Johnny Gargano anzutreten beim Garrett. Also schauen wir mal, hat sich auch ein bisschen was geändert, weil ja, jetzt gab es halt Dorfcatch in Riyadh gegen allerdings auch einen Patrioten, also den quasi den Chris Raber von Atlanta, wenn du so willst hier. Wobei der hat natürlich weniger Titel als der Bambi Killer. Aber es ging hier natürlich gegen Cody Rhodes. Und ja, Gunther hat ja im Vorfeld, auch in dem Interview, also er hat sozusagen das Finish wollte er vorwegnehmen. Er hat nämlich gesagt, er hat zuletzt ja natürlich hier beim King of the Ring war das, gegen Randy Orton ist er angetreten. Und jetzt wird er hier sozusagen Cody besiegen und er wird ihn nicht nur besiegen, er wird ihn sozusagen ausjoken. Also er wird ihn hier mit dem Sleeper Hold sozusagen besiegen. Und das war auch so eine Kernkomponente von dem Match, dass er eben immer wieder auf diesen Sleeper, auf diesen Rear Naked Choke zurückgekommen ist und damit eben unbedingt das Match gewinnen wollte. Ist auch gleich zu Beginn, hat das mal versucht, aber da hat sich Cody sehr schnell ja, noch aus der Affäre ziehen können. Das Publikum auf jeden Fall, ja, sehr enthusiastisch, tolle Stimmung gemacht. Also die waren natürlich voll dahinter und waren natürlich auch voll hinter Cody Rhodes.
Ja, da gab es wirklich auch sehr, sehr schöne Szenen. Also es fing auch super, super klassisch an mit Chain Wrestling, ne? Also man hat eigentlich schon relativ früh bemerkt, dass das ein sehr oldschooliges Match wird. Und es klingt jetzt so böse, aber das war so ein bisschen, man nehme ein Standard Cody Rhodes Match, ein Standard Gunther Match und match das zusammen. Und dann hattest du eigentlich auch so ein bisschen, was dieses Match war, ne? Du hattest so dieses Bodypart Work von Gunther an Cody, ne? Cody, der leidet wie ein Hund und sich zurückkämpft in Super Cena Manier. Du hattest halt Walter, der den halt durch den Ring treibt, so wie ein Rudel Schlittenhunde. Und den halt mit Chops und so zerbombt und halt seinen Oldschool-Shit macht, ne? Seine Body-Slams nach und nach und natürlich die Chops und den ganzen Kram. Also auch so, ne? Wenn man sieht, so, ich glaube, das Moveset von Walter lässt sich in einer Hand tatsächlich abzählen. So.
Genau, und also sagt er das selber, er macht halt das, was er gut kann, ist jetzt nicht ganz richtig, weil er kann natürlich viel mehr gut. Aber das, was halt einfach zu ihm passt, was zu seinem Charakter passt, was zu der Figur, zu dem Wrestler, den er auch darstellt, passt. Also der wird jetzt nicht einen Shootingstar springen, sondern der sagt halt, ich arbeite halt oldschool, ich mach das. Es gibt von mir die harten Schläge, die Clotheslines, die Suplexes, die Powerbombs, die Chokes, die Chops natürlich, die ab und zu einen Stiefel ins Gesicht und das war's eigentlich auch schon wieder und das macht er halt sehr gut. Und ich meine, der Mann ist Champion geworden, also offenbar muss er auch nicht mehr machen als das. Das reicht sozusagen für diese Hampelmänner bei der WWE, dass die mal ein bisschen hier den Ringkampf beigebracht bekommen.
Ist ja alles ziemlich geil und er macht das ja auch einfach ziemlich geil. Ich glaube tatsächlich, du hast fast alle Moves genannt. Mir würde noch für die Matches wirklich, ne, wo es einen Highspot braucht, gibt's noch den Big Splash.
Genau,
ja. Ne, der kommt noch mal ganz gern. Und natürlich der Shotgun Dropkick. Aber ich glaube, dann haben wir auch alles.
Das war's dann auch, ja. Das muss auch reichen für so eine Nase wie Cody Rhodes normalerweise.
Ja, er hat's ja auch. Nee, hat's nicht. Warte mal. Was rede ich da? Also es hat gereicht, um mitzuhalten. Ja, definitiv. Ja.
Also wir hatten natürlich hier, es gab ja im Vorfeld in dem Video, gab es ja zum Beispiel auch einen Clip, den ganz klassischen Clip, das Face-Off von Hulk Hogan und Andre the Giant, damals bei WrestleMania 3. Und auch da hat man sich natürlich von einem Spot bedient. Cody möchte hier nämlich den Bodyslam zeigen und das schafft er natürlich nicht. Also der Rücken spielt da nicht mit. Kurz danach, interessanterweise, funktioniert's aber und nicht nur das. Es gibt sogar einen Delayed Vertical Suplex. Also das hat selbst der Hulkster nicht gegen Andre the Giant damals zeigen können. Aber Super Cody, der kriegt's natürlich hin.
Was war das für ein Spot, Markus? Das habe ich nicht verstanden. Also schon generell, als dieser, ich nehme den Body Slam hoch, kippe nach hinten um, habe ich nicht verstanden, weil wir haben es ja eben noch gesagt. Walter ist groß, ja, und er ist auch nicht leicht. Allerdings im Vergleich, ne, zu anderen Kalibern ist er halt jetzt auch kein absoluter Big Man Riese. Das ist halt einfach nicht so. Also warum kann er denn ja nicht Body Slam auch noch ein paar Schlägen auf dem Rücken, nur um dann wie eine Minute später einfach zu Body Slam und mit einem Suplex Hold nochmal hinzuschmeißen. So, das muss mir mal jemand erklären, ne? Das habe ich nicht verstanden.
Und auch so einen Pop, also so einen schnellen Power Slam hat es dann auch noch gegeben. Also auch dafür reicht's.
Dafür reicht. Ja, aber das ist ja aus der Bewegung heraus. Das ist ja was anderes. Dann nimmst du ja das Momentum des Gegners. Dann nimmst du
das Momentum des Gegners mit. Genau, das richtig. Ja, es gibt dann natürlich die Chance auch natürlich für Dusty. Es gibt den Cody Cutter dann schon für einen Two Count. Also das ist dann schon die Phase des Comebacks eigentlich gewesen. Und dann auch ein sehr schöner Spot, den haben wir übrigens vergessen. Den bringt dann natürlich auch sehr gerne der Boston Crab. Da kommt Cody nämlich mit einem, also es soll den Disaster Kick geben und er pflückt ihn hier quasi aus der Luft und ja, in einer sehr schönen, flüssigen Bewegung wird er hier direkt in den Boston Crab genommen, wo er sich dann aber letztlich draus befreien kann.
Ich weiß gar nicht, ob das, es war glaube ich sogar noch vorher, ne, da sind jetzt ein bisschen so durch, ne, gestartet schon mit dem Match, aber dieser Moment, wo Cody für den Suicide Dive gehen wollte, glaube ich, war's. Und Walter wieder drin war und ihn aus dem Seil quasi direkt hier in den Sleeper genommen hat, war richtig schön. Das war so smooth.
Genau, ja, das war vorher schon, ja.
Ja, ne, das war relativ früh nämlich und das war so schön und smooth und hat eben auch wieder gezeigt, diesen Ton in dieses Match hat.
Genau, also es gibt Gunther dann, es gibt den German Suplex, da also auch wieder mit einem Sleeper und da kann sich Cody dann befreien. Da gibt es auch den ersten Crossroads in diesem Match, der es aber auch noch nicht entscheiden kann. Dann, ja, und dann geht es eigentlich schon Richtung Finish. Also es gibt einen Dropkick, es gibt die Powerbomb von Gunther. Es gibt dann auch ein paar schöne Chops. Cody allerdings, ja, der lässt sich nicht beeindrucken, kommt mit ein paar Vorarms noch zurück, dann soll es hier wieder den Sleeper geben, da gibt es einen Suplex als Konter, die Clothesline mit wieder einem weiteren Crossroads, also da merkst du dann schon, jetzt werden hier die großen Moves ausgepackt, jetzt geht's hier Richtung Finale und dann auch sehr schön, also das auch hier wirklich dann das Finish, es soll so einen super Cody Cutter geben, so einen Step-Up Cody Cutter vom Top Rope und auch da fängt den Gunther wieder ab, es gibt den Sleeper. Und dann gibt's aber so quasi die moderne Version, Sie haben es auch im Kommentar erwähnt, des Bret Hart Roddy Piper Finishers, nämlich Cody rollt sich hier sozusagen nach hinten durch und schafft's hier den überraschten Gunther für die Schulterfesselung für 3 Sekunden. Also viel länger war es auch nicht. Das war halt nicht der dominante Sieg nach einem Cody Cutter oder sonst was, sondern es war halt quasi der clevere Konter, also Gunther hat natürlich dran festgehalten, er wollte es ja unbedingt mit dem Sleeper gewinnen, so wie er es angekündigt hat. Kannst du natürlich sagen, hätte er vielleicht eine andere Strategie gefahren, hätte er es vielleicht für sich entscheiden können, so wollte er unbedingt den Sleeper. Und ja, da hat sich Cody natürlich vielleicht im Vorfeld auch überlegt, wie kann ich den Sleeper gut kontern, hat er in dem Fall hier gemacht und es gibt den Three Count. Gunther, fairer Sportsmann, es gibt einen Handshake, aber auch ein paar Worte, also hat so ein bisschen ausgesehen von der Körpersprache her, wie ein zweites Mal kriegst du mich nicht mit dem Scheiß. Also da beim nächsten Mal wird es anders aussehen. Aber Cody Rhodes hier natürlich der Crown Jewel Champion. Paul Levesque kommt in den Ring, diverse Saudi-Offizielle kommen auch in den Ring. Liv Morgan kommt noch mal raus. Und dann gibt es noch eine schöne Abschlussfeier.
Ja. Mit Cody, der dann auch den Gürtel sich mal umschnallt. Und ich muss sagen, ja.
Bei dem passt er ja auch.
Ja, naja, passt. Also ja, es passt, aber.
Also mehr als bei Liv Morgan.
Es ist so eine Mischung aus lächerlich und irgendwie finde ich es ganz cool. Ich weiß auch nicht, ich konnte mich nicht so recht entscheiden.
Ja, also ich glaube, wenn du, sie haben ja auch, also wir machen uns jetzt ein bisschen lustiger, wir sind natürlich schon schön designte Belts, die wahrscheinlich tatsächlich einen unglaublichen Batzen Geld wert sind. Also sie haben da auch mal eine kurze Einblendung gehabt. Ich glaube, 50 Karat an Diamanten und über 3000 Juwelen. Also da hat man schon ein bisschen hier auch in die Geldschatulle, glaube ich, reingegriffen hier bei der
Wahnsinn.
Bestellung.
Ich weiß gar nicht, wie viel Anteil Gold überhaupt die echten WW-Gürtel haben. Musst du dir mal reinziehen. Die sind wahrscheinlich, ist ein so ein Gürtel von den Saudis so teuer wie alle, die sie bei WW einmal aushändigen.
Wahrscheinlich, ja. Also du kannst wahrscheinlich das Standard NXT Roster Jahresgehalt einmal kaufen mit diesem Gürtel.
Das Schlimme ist, das ist wahrscheinlich sogar möglich. I don't know. das sind schon viele Steinchen, die darin verarbeitet wurden. Und das ist auch schon nicht günstig. Ja. Also ich muss sagen, ich hätte vorher gedacht, Günni macht das. Muss ich tatsächlich sagen, ich dachte, okay, man will jetzt auch irgendwie nicht dieses extreme Momentum wegnehmen. Für mich persönlich, warum ich auch diese Champion gegen Champion Matches einfach nicht mag, ist, ich finde, du kannst damit nie gewinnen, weil der eine immer so aussieht, als wäre jetzt erst, als wäre der zweitklassige Champion, als hätte er den Secondary Title oder sowas. Hier hat man es recht schlau gemacht mit dem Roll-Up. Ist aber irgendwann natürlich auch ausgelutscht, immer wieder der Roll-Up. Also man hat ja bei beiden Matches auch versucht, den jeweils anderen Champion natürlich ein bisschen zu protecten. Und das hat, wie gesagt, also ich glaube, das Match und das Match von Randy Orton sind die einzigen zwei Niederlagen von Gunther in den letzten Monaten, Jahr. Abgesehen von natürlich Sami Zayn. Und das waren halt Roll-Up-Siege, ne? Also man versucht schon einiges natürlich.
Ja, ich meine, es war in dem Moment für mich was ein bisschen klar, als Liv Morgan hier gewonnen hat, weil das war quasi okay, jetzt hat hier einmal jemand von Raw gewonnen, also müsste eigentlich das andere Match jemand von SmackDown gewinnen, weil sonst hast du hier wieder diese Dominanz drin. Und ja, also ich hätte mir auch gedacht, sozusagen, Gunther hätte es natürlich nicht geschadet, oder beziehungsweise Cody hätte es auch nicht geschadet, hier zu verlieren, hätte man ja ähnlich sozusagen nicht dominant machen können. In dem Moment, wo man hier natürlich gesagt hat, Gunther will es mit dem Sleeper machen, war es halt auch schon so. Also entweder er macht es hier wirklich mit dem Sleeper und dann ja geht Cody quasi K.O. Gut, hat er vielleicht nicht ausgegeben, hätte eine Ref-Stoppage sein können. Oder Es war halt so, okay, er verbeißt sich so in diesem Move, dass ihn das quasi das Match kostet. Und den Weg, den ist man hier gegangen. Und natürlich, ja klar, Cody Rhodes, aktuell der Posterboy, der Hulk Hogan der heutigen Zeit. Und Hulk Hogan hat natürlich so ein Match auch nicht verloren, damals in den 80ern. Von daher, von der Außenwirksamkeit her passt das natürlich schon. Kann man auch wieder ein bisschen die Kevin Owens-Geschichte dann reinbringen. Ach, guck hier, der Posterboy und in Saudi-Arabien auch gewonnen. Den großen, teuren Gürtel, den Ring, den er jetzt vielleicht auch stolz rumträgt. Da kannst du schon was draus machen. Auf der anderen Seite kannst du natürlich auch sagen, wie du sagst, der Raw-Titel ist ja ein bisschen so der Nummer 2 World-Title im Moment. Das hast du damit halt nochmal ein bisschen unterstrichen.
Ja, gut. Wie gesagt, ich glaube, es war am Ende die bessere Option, das Ganze so zu machen. Man muss natürlich auch mal darauf achten, dass der Posterboy seine Ecken und Kanten trotzdem hat, ne? Weil das ist nochmal so, ne, das haben wir in den letzten Jahren auch immer erlebt, dass wenn es zu clean ist, man da auch mal ganz schnell die Crowd drehen kann. Alex ist Cody nach wie vor super, super over, also von daher. Aber man muss da trotzdem mal ein bisschen aufpassen. Für mich persönlich, ich finde sowieso den Raw-Title auch ein bisschen cooler.
Ja, er hat auf jeden Fall mich den schöneren Look.
Ja.
Ja, das heißt,
ja, ich sag's sagen, gerade auch, ja.
Wir zeichnen das ja hier direkt nach dem Pay-Per-View auf. Das heißt, wir haben uns auch die Post-Show-Pressekonferenz gespart. Ich habe jetzt parallel mal ein bisschen geschaut, ob da noch irgendwas Spannendes passiert ist. Dürfte nicht so sein, also keine Attacken oder irgendwas in diese Richtung. Es gibt jetzt hier auf Instagram, glaube ich, sehe ich gerade, gibt es ein Foto, wo sie auch schon mit diesen Ringen hier posieren beide, also Cody und Liv Morgan, weil da gab es ja dann wohl bei der Post-Show Pressekonferenz oder Postshow-Zeremonie, diese Übergabezeremonie für die Ringe. Ich glaube ansonsten, wenn da noch irgendwas passiert ist, dann werden wir es sicherlich im Magazin nächste Woche noch erwähnen. Ja, dann müssen wir zur traditionellen Bananenwertung kommen für diesen Pay-Per-View. Da lasse ich dir natürlich gern den Vortritt.
Oh Gott.
Und lass dich hier mal deine Bananen präsentieren.
Oh Gott, du willst wirklich, wir nehmen heute mit Cam auf und du willst, dass ich meine Banane präsentiere?
Also wenn du 8 Bananen hast, kannst du die natürlich in voller Pracht präsentieren, wenn du so viele vergeben willst.
8 ist Maximum, ne?
So hat's mir der David zumindest immer erklärt, wenn wir die AEW Reviews machen.
Okay, dann ist 8 ist das Maximum. Boah, es ist so schwierig. Das war also, nee, boah, 3. Es hat mich wirklich gequält. Also es war für mich wirklich eine Qual. Es war nicht die Qualen, die mir schon Olaf Bleich angetan hat, aber es hat sich so gezogen. Es waren auch viel zu viele Matches. Ich glaube, hier hätten wir von 5 Matches schon profitiert. Das war ja auch jetzt nicht alles scheiße, aber so belanglos war's. Also, ne, wenn ich so bedenke, der Brawl war cool. Der Main Event hat mir ganz gut gefallen, auch wenn ich das Gefühl hatte, da war noch gut Luft nach oben dennoch. An manchen Stellen dachte ich so, ja, das ist jetzt, ohne das jetzt böse zu meinen, aber das war immer noch ein gutes Match. Aber ich dachte mir, an einem richtig guten Tag, vielleicht auch mit nicht so einem Flug oder so, wäre es vielleicht sogar noch ein bisschen stärker gewesen. Boah, ja, Opener war auch boring, ne? Das war alles so langweilig und einheitsbrei und nee, also hätte ich das jetzt nicht gucken müssen, hätte ich tatsächlich gesagt, komm, ich guck morgen und skip da ein bisschen durch. Hat mir echt nicht so gut gefallen. Keine großen Spektakel dabei. Ich habe irgendwie keine gealterten Superstars gesehen, die gegeneinander catchen. Wollen die Saudis nicht mal Ric Flair haben? Was soll das denn überhaupt? Ne? Aber gut. Ja, 3 Bananen. Sorry, mehr ist da bei mir jetzt nicht drin.
3 von 8. Ja, also Goldberg hat ja heute angekündigt in einem Interview, er wird 2025 sein Retirement-Match bei der WWE haben. Und das wird ja wohl auch Gunther sein. Also den Engel hat man ja da schon geschossen beim letzten Mal. Vielleicht wird ja das eine Saudi-Geschichte. Dann hoffe ich, dass Gunther hier nicht nochmal verlieren muss in Saudi-Arabien. Aber wir werden es sehen. Ja, ich bin jetzt auch so ein bisschen mal im Kopf durchgegangen. Also ich würde sagen, dass um es ein bisschen zu begründen, das Bloodline-Match, das war solide. Das hat halt genau das gebracht, was es bringen sollte. War jetzt als Match natürlich nicht unglaublich spektakulär. Das Four-Way-Match der Women war okay. Da gab es eine gute Action. Das hat Spaß gemacht. Seth Rollins gegen Bronson Reed war ein sehr solides Match. Das Women's Crown Jewel-Match war halt Grütze, da kann man halt nicht viel dazu sagen. Kevin Owens, Randy Orton war halt kein Match, das war halt ein netter Engel, der halt auch ein bisschen die Geschichte vorantreibt. Ja, wie gesagt, das Three-Way um den US-Title, das war so eigentlich ein Smackdown-Match. Und den Main-Event, den fand ich eigentlich sehr gut. Also ich würde hier klassisch in der Mitte von der Skala bleiben, ich würde sagen 4 von 8. Also kann man sich, wenn ihr nicht viel Zeit habt, guckt euch das Rollins-Bronson-Reed-Match an, guckt euch den Main-Event an und spult 20 Minuten vor, dann habt ihr ungefähr den Beginn vom Bloodlines-Match, weil es waren tatsächlich knapp 20 Minuten hier Video und Entrance und anderes Gedöns. Das sind so die 3 Matches, wo ich sage, vor allem den Engel nach dem ersten Match mit der Bloodline, die kann man sich angucken, sollte man gesehen haben, den Randy Orton-Brawl. Der hat auch Spaß gemacht, den Rest könnte man auch skippen. Also ich würde sagen, 4 von 8, solider Saudi-Pay-Per-View. Und ja, ich glaube, ich freue mich wahrscheinlich mehr auf die Survivor Series und das Wargames-Match.
Ja, definitiv. Ich glaube, mit 4 von 8 Bananen, ne, in der Mitte bist du da auch sehr gut. Ich habe eine Banane weniger gegeben, einfach weil es mich so sehr gequält hat dieses Mal. Das war quasi noch so die Quälbanane. Aber so im Großen und Ganzen, da sind wir uns ja auf jeden Fall schon ziemlich einig. Aber ja, Survivor Series, nächster großer Pay-Per-View. Ihr habt es ja eben auch schon mal gesagt, ich hab Bock drauf.
Ja, also eine solide alte Käfigschlacht kann man doch immer bringen. Ne?
Die Käfigschlacht, jawohl.
Gut, dann würde ich hier in Vertretung von Olaf auch den Deckel drauf machen. Ich glaube, wir haben es ganz gut gesprochen und besprochen, was da alles so passiert ist heute. Bin gespannt bei Raw. Wir werden noch versuchen herauszufinden, ob man das irgendwie über das Bild Plus Abo, wo ja die Shows hier ausgestrahlt werden, normalerweise live, ob man das hier irgendwie auch live zu sehen bekommt oder ob man sozusagen auf eine Nachtschicht oder dann auf den nächsten Tag warten müssen. Main Event, Four-Way kennen wir ja und ansonsten werden wohl ein paar der Geschichten hier auch weiter erzählt werden. Ansonsten Freitag das Magazin, da halten wir euch auf jeden Fall und zumindest die Supporter auf dem Laufenden. Und dann würde ich sagen, Deckel drauf, schönen Abend, macht's gut und bis bald.
Bis bald, tschüss.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.